ARD Sounds.
Hallo, wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid bei KI und jetzt mit mir, Simin Sadeghi, Journalistin und Moderatorin, und mit dir, Aljoscha.
Aljoscha Burchert vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und ich bin Wissenschaftler.
Ich habe dich im Moment überall gesehen, da will ich als allererstes mit dir drüber sprechen. Gesehen und gehört, nicht nur in der journalistischen Fachzeitung oder Zeitschrift mit dem Namen Journalist oder Journalistin. Und zuletzt warst du bei Anne Will in ihrem Podcast, den habe ich mir am Wochenende angehört. Wie war denn das?
Ja, das war natürlich eine große, große Freude. Das kam wie oft solche Freuden sehr spontan. Es kam irgendwie mittags eine E-Mail rein. Haben Sie Lust, morgen Abend um 18 Uhr mit Anne Will im Studio einen Podcast aufzuzeichnen? Mhm. Dann überlegt man 2-3 Sekunden und schreibt ganz schnell zurück. Ah, sehr gerne. Und das war natürlich toll, denn ich kenne Anne Will natürlich lange und mag auch gern die Art, wie sie fragt und auch die Art, wie sie manchmal nachbohrt und vielleicht auch ein bisschen piekst. Mhm. Und habe ich gedacht, das ist doch auch mal dann mal was Neues, da in vors Mikro zu begeben, der einen vielleicht ein bisschen mehr piekst als andere.
Aber da musstest du Rede und Antwort stehen und weißt du jetzt mittlerweile, wie sich ein, keine Ahnung, Markus Söder oder Kubicki oder eine Angela Merkel am Ende fühlen. War sie denn nett, ist die Frage.
Ja, total, natürlich. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Wir saßen noch eine ganze Zeit und haben gequatscht. Mhm. Und ich glaube, ihr hat das auch Spaß gemacht, hat sie gesagt. Ich weiß nicht, vielleicht sagt sie es auch jedem, aber sie hat gesagt, das war für sie auch eine Freude, dass wir dann doch, glaube ich, ein ganz, ganz witziges und spontanes Gespräch da hingelegt haben.
Also mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen und ich habe auch nochmal ganz andere Seiten an dir kennengelernt, Aljoscha. Das war auch schön.
Reden wir später.
Da reden wir später drüber.
KI und jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Apropos Podcast, wir haben heute jemanden aus unserem Lieblingspodcast, sage ich einfach mal so, eingeladen. Und zwar gibt es ja nicht nur uns in der ARD, die einen KI-Podcast machen, sondern auch noch den KI-Podcast vom SWR und BR gemeinsam. Und während wir uns ja so ein bisschen damit beschäftigen, manchmal auch so auf der Metaebene, was bedeuten neueste Entwicklungen für Menschen und für die Gesellschaft, sind die Kolleginnen und Kollegen da ganz konkret. Also gucken zum Beispiel drauf, es gibt ein neues Update, oder eine neue Version von ChatGPT. Was kann Claude eigentlich? Wie benutze ich das eine? Wie benutze ich das andere? Und das ist perfekt für unsere heutige Folge, denn wir wollen heute darüber sprechen, welches Tool nutze ich für das, was ich gerade machen will. Und Aljoscha, da bist du ja auch quasi im Neuland, weil wir wissen ja, in deinem Privaten nutzt du ja KI gar nicht so viel.
Das, ja, klar, nur in der Wissenschaft natürlich, dann umso mehr in unserer eigenen Forschung. Aber das Schöne ist, ich werde natürlich auch oft von Leuten gefragt, hey, was kann ich tun und was ist hier und was ist da? Naja, und im Wissenschaftlerherz, ihr kennt das, da kommt immer die Antwort, es kommt drauf an. Mhm. Dann verstricken sich Wissenschaftler halt in einen Monolog. Und das ist, glaube ich, bei unserem heutigen Gast anders. Und wenn die Leute heute bei uns mal ein bisschen praktische Lebenshilfe mit KI bekommen wollen, dann freue ich mich wirklich wahnsinnig, kann ich auch noch was lernen.
Und deswegen wollen wir heute wissen, welches Werkzeug ist für welchen Zweck das Beste. Und zwar wollen wir das wissen von Gregor Schmalzried, der uns schon zugeschaltet ist. Er ist nicht nur einer der Hosts des KI-Podcasts von der ARD zusammen mit Marie Kilk und Fritz Espenlaub, sondern auch ein freier Tech-Journalist, Speaker, Berater und. Hallo Gregor.
Hi, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Gregor, schön, dass du da bist.
Wir freuen uns, dass du da bist. Wir haben mit Andreas Lorff vor ein paar Folgen drüber gesprochen. Der hatte irgendwie so ganz salopp gesagt, der gibt im Moment um die 500 Euro für KI-Tools aus. Was nutzt du denn so jeden Tag?
Die Zahlen will ich, glaube ich, nicht offenlegen. Es sind schon einige Tools und nicht alle von denen sind Abos, sondern manches davon wird quasi auch nach Nutzung abgerechnet, wie auf der Prepaid-Karte. Also bei mir persönlich ist es tatsächlich viel Claude, dann auch viele spezialisierte Tools, gerade was Bildgenerierung angeht und so weiter. Notion ist ein sehr interessantes Programm, was ich gerne nutze. Und natürlich schaue ich auch immer, was die große KI-Konkurrenz mit ChatGPT, Gemini und so weiter noch liefert. Und öfter mache ich das dann, wie andere Leute sich, glaube ich, so Streaming-Services holen. Also die holen sich das dann für eine Serie. Mhm. Ich muss mir dann halt Gemini holen, weil sie irgendeine neue Funktion haben und die mal ausprobieren.
Ja gut, du musst es natürlich auch, weil du, weil ihr auch jede Woche eine neue Folge macht, wo ihr ja auch genau diese neuen Features von den jeweiligen Programmen und Tools und so weiter besprecht, ne?
Ja, in der aktuellen Folge ist es besonders schwierig. Wir haben über das neue Modell gesprochen, was in Claude zur Verfügung stand, muss ich schon sagen, in der Vergangenheitsform. Claude Fable 5. Das ist nämlich nach 2 Tagen wieder offline genommen worden. Und jetzt bin ich heilfroh, dass ich in der Zeit möglichst viel damit da rausgeholt habe an Wert. Weil wer weiß, wann das wiederkommt.
Ich würde sagen, Claude ist ja vielleicht auch schon mal eher was für Fortgeschrittene. Gehen wir doch mal die einzelnen Tools durch. ChatGPT nutzen wahrscheinlich die meisten und Gemini. Was würdest du sagen, Gregor, wofür ist ChatGPT gut und wofür sollte man vielleicht besser was anderes nutzen?
Also das ist ganz simpel und konkret. Die Bildgenerierung aktuell ist wahnsinnig toll. Also die Bildfunktion in ChatGPT schlägt eigentlich alle anderen. Das ist aber oft so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also es kann sein, dass wenn die Folge rauskommt, dass dann Gemini schon wieder nachgezogen hat und dann und wieder an der Spitze liegt. Aber gerade ist es schon sehr beeindruckend. Und ich nutze ChatGPT auch sehr gerne für Recherchen. Also wenn es tatsächlich darum geht, beispielsweise mit der Deep-Research-Funktion einmal durchs Netz zu pflügen und zu gucken, was er alles findet, das macht er schon sehr gut. Ich denke, für die meisten Leute ist das halt einfach ist ein schöner Allrounder. Ja? Es hat ein bisschen die meisten Funktionen, es ist relativ intuitiv, vor allem wenn man frisch reinfindet in das ganze Thema KI, macht man damit wahrscheinlich wenig falsch, wenn man einfach mal testen möchte.
Ich muss auch sagen, ich bin auch über ChatGPT da halt eigentlich an KI rangekommen. Ich habe dann irgendwann, weil wir hier im Podcast drüber gesprochen haben, dann auch Le Chat oder Le Chat, vielleicht weißt du, wie man es ausprobiert.
Wir haben zu keinem Thema im Podcast so viele Anschriften bekommen wie dazu. Ja. Also es heißt Le Chat, weil es Französisch ist und die Katze, die ist sogar das Logo von der Firma Mistral und dann macht auf einmal alles Sinn.
Genau, und das hat mich nämlich überzeugt, das runterzuladen.
Und, die Katze, das verstehe ich. Und, die ist sehr charmant.
Und ich habe dann damit ein bisschen gearbeitet. Ich muss aber sagen, ich bin dann wieder zurück zu ChatGPT, weil irgendwie war es vertrauter und ein bisschen wie so eine, also als würde man ein Dialekt sprechen oder Hochdeutsch, weißt du? Also es war so sozusagen näher und umgangssprachlicher mit ChatGPT. Und bei Mistral war es dann, oder bei Le Char war es so ein bisschen so, da musste man schon immer sehr genau gucken, was man schreibt.
Das kann gut sein. Ich glaube, ganz viele der Unterscheidungen zwischen den KI-Modellen sind auch mehr Bauchgefühl als tatsächlich harte Fakten. Also das ist ja immer das Problem. Man kann ein KI-Modell nicht so messen, wie man jetzt einen Laptop messen kann. Mhm. Man sagen kann, der hat genau so und so viel Speicherplatz und so viel Arbeitsspeicher und so weiter. Das geht nicht wirklich. Also es gibt zwar Tests, aber die Tests testen ja nicht, wie sich das Modell anfühlt, sondern wie es sich anfühlt und wie gerne man damit arbeitet, das entscheidet man letztlich durchs Ausprobieren.
Jetzt können diese Modelle ja dadurch besser werden, dass ganz viele Nutzerinnen und Nutzer mit denen interagieren und können die Tools eben dauernd verbessern, wie so ein ganz großes Experiment, ja, mit Millionen von Nutzerinnen und Nutzern. Man kann das aber meines Wissens, und ich habe mich da auch noch nicht tief mit beschäftigt, bei ChatGPT und anderen einfach ausstellen und sagen, meine Daten sollen nicht zum Training benutzt werden. Hast du irgendeine Intuition oder vielleicht sogar Zahlen darüber, wie viele Nutzerinnen und Nutzer diese Opt-out-Funktion eigentlich nutzen und davon wissen?
Es würde mich wundern, wenn es die Mehrheit ist, die das nutzt, eben wie du sagst, die naturgegebene Einstellung ist nämlich, dass das erstmal an ist. Also man kann in die Einstellungen gehen und dann, das wird natürlich auch sehr hübsch verpackt, weil der Button heißt natürlich nicht, nutze meine Daten zum KI-Training, sondern der heißt, verbessere das Modell
individuell für mich, ja.
Nee, verbessere das Modell für alle, heißt das. Also individuell ist nochmal ein bisschen was anderes, weil es gibt jenseits davon so eine Art Memory-Speicher nur für mich konkret. Das heißt, wenn ich der KI einmal sage, ich lebe in München, dann merkt sie sich, dass ich in München lebe. Und dieses Gedächtnis ist nicht sonderlich gut. Also bei mir ist das neulich passiert, dass ich habe gefragt nach einem Kochrezept. Und die KI hat dann am Schluss, nachdem sie mir das Rezept gesagt hat, hat sie mir noch einen Dreh angeboten, wie ich das im KI-Podcast einsetzen kann. Und ich war mir, okay, das ist nicht ganz das, warum ich das jetzt gefragt habe.
Aber die Strategie, das Gespräch am Laufen zu halten, das wissen wir ja, das wollen die Chatbots. Ja, sie wollen ja, wenn du fertig bist, wollen sie ja eigentlich immer noch einen drauflegen, damit du dranbleibst. Finde ich jetzt aber ganz niedlich und reizend, das dir nochmal sozusagen in den beruflichen Kontext rückzuspielen.
Ja, ironischerweise versucht man dann quasi der KI zu sagen, okay, jetzt merke dir aber bitte, dass du dir das nicht unbedingt merken musst oder das nicht jedes Mal rausspielst. Also es ist interessant, die Tools werden immer besser, die Modelle werden immer besser, aber konkret dieses Gefühl, dass das mich kennt, wie ein Mensch einen kennt. Also wir sprechen jetzt hier eine Stunde und danach kennen wir uns, glaube ich, deutlich besser, als ChatGPT mich kennt, obwohl ich seit Jahren damit arbeite. Es ist so ein Spickzettel quasi. Mhm. Es ist nicht wirklich ein tiefgreifendes Verständnis und das ist auch, glaube ich, für viele Leute ein Missverständnis, weil die sich halt so menschlich anfühlen. Also die schreiben mit mir halt, als würden sie sich Dinge merken und natürlich sagen sie das auch gerne. Also Claude sagt manchmal Sachen wie, okay, ich merke mir das und frage ich, okay, ja, zeig mir mal, wo du dir das gemerkt hast und dann weist er darauf hin, dass er eigentlich gar nichts mehr.
Dann hast du ihn bloßgestellt.
Auch diese US-amerikanische Ansprache ist ja für viele von uns etwas irritierend, dass man auf jede Frage, hey cool, super Frage, great und so, werde ich für dich rauskriegen. Dass man so angesprochen wird, ist ja, sagen wir, auch in Norddeutschland oder so zum Beispiel nicht gewöhnt.
Ja, bei uns in Bayern ist das schon ein bisschen akzeptierter, aber tatsächlich, okay, das ist was ich, um mal auf die Unterschiede zu kommen, bei Claude weniger dramatisch finde. Ich finde, Google Gemini ist das Schlimmste, was das angeht. Also Google Gemini macht wirklich bei jeder Frage, die ich mache, 5 Luftsprünge vor Freude darüber, wie toll diese Frage ist. Und das macht ChatGPT ein bisschen weniger und Claude scheint mir das Nüchternste zu sein von denen. Mhm. Das ist vielleicht auch das Fieseste, weil wenn es dann einmal dann doch lobt, dann ist man natürlich geneigter, dem dann zu glauben, auch wenn man das wahrscheinlich genauso wenig tun sollte wie wenn es die ganze Zeit lobt.
Also ich muss sagen, Gemini macht nicht so viele Luftsprünge, wenn ich was frage. Vielleicht ist das Programm einfach Fan von dir.
Oh je.
Bleiben wir vielleicht nochmal am Anfang bei ChatGPT oder Gemini. Wo sagst du denn, da kommen die aber auch an ihre Grenzen? Wir haben gesagt, die sind was für Einsteiger. Was können sie denn nicht gut?
Also Gemini hat, finde ich, Probleme mit anderen Tools, interessanterweise. Also ChatGPT und Claude kann man mittlerweile ganz gut anschließen, zum Beispiel an Datenbanksysteme und so weiter. Gemini nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass Google eigentlich lieber seine Daten bei sich haben möchte. Das heißt, es gibt ein bisschen Integration in andere Google-Tools, aber das war's. Und natürlich, wann immer es darum geht, wirklich schwierige Aufgaben zu lösen. Und schwierige Aufgaben sind letztlich nicht das Gleiche wie das, was für uns Menschen vielleicht schwierige Aufgaben sind, sondern andere Sachen. Da greifen die meisten Leute, die ich kenne und ich selber auch mittlerweile eigentlich vor allem zu Claude oder nochmal einem Extra-Programm namens Claude Code, weil das tatsächlich auch in der Lage ist, sehr komplexe Schwierigkeiten ziemlich verlässlich zu lösen. Man kann viel davon mittlerweile auch mit ChatGPT machen, muss ich sagen. Das ist auch wieder da ein bisschen Geschmacksfrage, glaube ich fast.
Ja, ich habe aber, wo du vorhin von Bildergenerierung gesprochen hast, gibt es ja auch weitere Tools, die man dafür nutzen kann. Ne? Wir haben von Midjourney gehört, dass das auch sehr gut sein soll. Oder ist das eher so advanced, also fortgeschritten?
Wir haben noch Flux, was deutsches Unternehmen ist, Black Forest Labs. Das ist eigentlich ganz interessant, weil es ist ein bisschen die Frage, was ist mir eigentlich wichtig? Also Googles Bildmodell zum Beispiel aktuell, Nano Banana 2 hat das, den wunderbaren Namen. Das ist gut darin, wenn ich sehr konkrete Anforderungen habe. Ja, wenn ich ein Bild generieren möchte von einer alten Frau, die auf einem Pier sitzt und in der linken Hand hat sie den Papagei und in der rechten Hand hat sie ein Salamibrot und hinter ihr kommt ein Buckelwal aus dem Wasser. und alles bitte an genau der richtigen Stelle. Das macht Nano Banana 2 ziemlich gut. Ich würde halt sagen, das Bild ist relativ hässlich. Also Nano Banana ist nicht so ästhetisch wie beispielsweise Midjourney. Midjourney würde vielleicht den Buckelwal auf die falsche Seite machen oder es ist vielleicht ein Schinkenbrot statt einem Salamibrot. Aber es ist etwas netter anzuschauen. Also es kommt immer ein bisschen auf die Frage an, was ist eigentlich die Frage, woran man es misst.
Ich stelle mir gerade den Buckelwal auf dem Kai vor mit dem Papageien in der Hand.
Timmy. Schwamm drüber. Das ist eine andere Geschichte. Ja gut, aber oft ist es ja so, also mir geht es so, wenn ich Bilder generieren will, dann will ich mich gerne auch mal so ein bisschen inspirieren lassen. Ich gehe da schon mal mit einer Idee rein, aber dann habe ich auch nichts dagegen, wenn dann auf einmal das Salamibrot ein Schinkenbrot ist oder andersrum oder im Hintergrund irgendwas rumfliegt. Hauptsache, und da hatte ich immer so ein bisschen meine liebe Mühe mit, aber das ist auch schon ein bisschen länger her. Hauptsache, du kriegst es verändert, weil ich habe auch schon oft das Problem gehabt, dass ich dann irgendwie also in das Textfeld eingegeben habe, nein, ich hätte es lieber so, aber dann haben sich nochmal wieder andere Dinge im Bild geändert, wo ich denke, so, das war sehr mühsam, aber es liegt wahrscheinlich auch an mir, dass ich falsch prompte, oder?
Nee, das liegt wahrscheinlich nicht an dir. Nein, also, so wie die Bildgeneratoren funktionieren, generieren die erstmal jedes Bild neu. Und die können zwar das letzte Bild aus dem Chat als Inspiration hernehmen, aber sie können es erstmal nicht bearbeiten. Das ist technisch gerade einfach nicht möglich. Also das neue GPT-Image-Modell ist da nah dran, aber selbst das, also wenn man so ganz genau hinschaut, wenn man die Bilder wirklich genau hintereinander legt und hin und her flippt, dann sieht man so leichte Unterschiede dabei. Also das ist einfach eine technische Frage tatsächlich.
Ja.
Nicht deine Schuld.
Na Gott sei Dank. Gucken wir vielleicht mal auf Gemini. Also in der Google-Suche wird uns ja mittlerweile die KI-Funktion auch ganz oben angezeigt. Auf vielen Android-Handys ist es einfach drauf. Was kann Gemini, was andere nicht können?
Ich habe das Gefühl, Gemini ist sehr gut im Lösen von Problemen in der realen Welt. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich vermute, dass einfach Google sehr viele reale Weltdaten hat, mehr als die Konkurrenz. Und das heißt, wenn ich irgendwie sowas habe wie, wie genau löse ich dieses Problem bei meiner Waschmaschine? Mhm. Oder wie kann ich meine Fahrradbatterie neu verkabeln? Oder ich bin auf dieses Event eingeladen. Was wäre ein solider Dresscode? Da ist Gemini ziemlich gut, ist meine Erfahrung. Claude kommt einem da im Gegensatz ein bisschen vor wie so ein sehr nerdiger, aber nicht ganz so sozialer Typ. Der weiß dann schon sehr viel, aber verbringt ein bisschen zu viel Zeit vorm Computer. Das heißt, der ist dann super, wenn man Computerprobleme hat, aber nicht unbedingt welche, die in Fleisch und Blut sich abspielen.
Also Handlungsintelligenz schlägt hier dann die intellektuelle oder kognitive Intelligenz.
Street Smart vielleicht auch. Mhm. Gemini ist mehr einer der coolen Kids. Das ist aber, also das ist ein bisschen eine wirklich anekdotisch. Also meines Wissens gibt es da keine Benchmarks oder Tests, die das ergeben. Es ist ja auch einfach sehr schwer zu messen. Wie will man, aber wobei ich jetzt irgendwie ein bisschen Lust hätte, darauf eine Art Benchmark zu bauen, die testet, wie gut eine KI im Vorhersagen von Dresscodes ist. Das wäre ja vielleicht auch was.
Du, mach doch mal.
Interessanter Test.
Okay, da sind wir bei Gemini, aber du hast ja auch vorhin schon gesagt, das ändert sich ja gefühlt sekündlich, ne? Weil ja, man sieht ja, die großen Firmen sind in einem Wettstreit, die wollen sich immer verbessern. Wenn man jetzt gerade denkt, okay, ich lade mir Gemini runter, weil es besser als ChatGPT oder die anderen, dann kann es jetzt in der Sekunde, wo du es runterlädst, schon wieder anders sein.
Also ich würde jetzt niemandem sagen, man kann ja teilweise auch so Jahresabos abschließen. Das ist, glaube ich, eine sehr schlechte Idee, weil es kann sehr gut sein, dass man in 3 Monaten feststellt, dass man dann doch ein anderes Tool besser gebrauchen kann.
Und das kommt ja, weil die Anbieter mindestens mal 2 Dinge haben, die sie unterscheiden können. Das eine sind Spezialdaten. Zum Beispiel bei Claude, wenn es um Programmieren geht, wenn du zum Beispiel die Anleitungen hast, wie du dich in Systeme reinhackst, die du irgendwo aus dem Darknet ziehst, dann können das interessante Trainingsdaten sein, die vielleicht die anderen nicht so haben, weil du vielleicht auch Geld dafür ausgibst, um an solche Spezialdaten zu kommen. Und das andere ist das menschliche Nachtraining, ne? Das sogenannte Reinforcement Learning. Die setzen da ja Armeen von Menschen an die Systeme dran, die eben nachtrainieren und nachschärfen und bestimmte Aufgaben erledigen. Und da können die sich eben aussuchen, können sagen, mache ich es eben eher auf praktische Intelligenz oder geht es mir um Jura-Examen oder geht es mir um Programmieren? Und da entscheiden die sich ja dann auch einfach, was sie machen und wie viel sie machen können. Und das ist dann auch nochmal der Unterschied natürlich von den Großen zu den Kleinen, dass die Großen da sehr, sehr viel mehr machen können.
Ja, das ist ganz interessant, weil es gibt natürlich manche Aufgaben, bei denen auch ein Experte, also es gab diese Story, dass OpenAI beispielsweise ehemalige Investmentbanker jetzt anstellt, weil natürlich das Investmentbanking ein sehr interessanter Markt für die ist, um quasi zu verstehen, was ist denn aus der Sicht eines Investmentbankers eine gute Antwort. Das Problem damit ist, es gibt Sachen, die lassen sich nicht in Ja-Nein beantworten oder in Gut-Schlecht. Im Journalismus kennen wir das natürlich sehr gut, wenn wir sagen, was ist das jetzt die richtige Überschrift? Ja-Nein.
Kommt drauf an.
Gibt's nicht, genau. Gibt unterschiedliche Leute würden zu unterschiedlichen Entscheidungen kommen. Und natürlich sind KI-Systeme in allem sehr gut, wo es eine klare Ja-Nein-Antwort gibt. Vielleicht ist das, was bei Google Gemini ganz gut klappt mit der Fahrradbatterie. Da gibt's wahrscheinlich eine richtige Antwort drauf. Und das ist auch der Grund, warum Claude Code, also das Desktop-Programm, was möglicherweise auch in meinen eigenen Dateien rumwühlen kann, warum das halt sehr gut darin ist, Apps zu bauen und Websites zu bauen und Pakete zu installieren, weil am Ende kann es halt überprüfen, hat das jetzt funktioniert oder nicht, ja, nein. Das heißt, da sehen wir einen gewaltigen Fortschritt, dank eben dieser neuen Daten, die mit drin liegen in den Modellen. Aber wie genau will ich messen, ob mir eine Geschichte gut gefällt, ob mir ein Stil gut gefällt? Da gehen Leute auseinander und ich glaube auch, dass teilweise die Modelle da irgendwie versuchen, so eine komische Mitte zu treffen und die ist leider manchmal sehr langweilig und nicht sehr inspirierend.
Die KI, die vermutlich jetzt vielen Menschen begegnet, ohne dass sie sagen, ich kenne mich da bisher sonderlich gut aus, ist vermutlich Copilot von Microsoft, weil wie bei mir jetzt gerade auf den Computer, auf den ich gucke, ist es inzwischen installiert. Was macht man damit, Gregor?
Also technisch ist das erstmal einfach wieder nur ein Zugriff auf ein KI-Modell, in der Regel das gleiche wie in ChatGPT, also GPT 5.5 sind wir aktuell. Deswegen sollte das eigentlich keinen so großen Unterschied machen zu der Art und Weise, wie du ChatGPT nutzt. Es sollte sogar, wenn man Microsoft zuhört, noch viel besser sein, weil es ja Zugriff auf Unternehmensdaten zum Beispiel hat. Also dann soll man dann beispielsweise Fragen stellen können, wie, okay, wie finde ich denn den Besprechungsraum XY und so weiter.
Von meinem eigenen Unternehmen?
Das ist die Idee, das ist der Pitch.
Das ist praktisch hier beim SR.
Das Problem damit ist nur leider, dass das bisher nicht so wirklich funktioniert. Also ich kenne nicht eine Person, die den Copilot lieber mag als ChatGPT, weil Microsoft natürlich auch einfach mit anderen Ansprüchen, glaube ich, daran geht. Also die wollen vor allem sicherstellen, dass das ein System ist, was sehr sicher wahrscheinlich auch ist, ja, dass es gut integriert ist in andere Microsoft-Produkte. Und ChatGPT und OpenAI und so weiter, die können natürlich relativ frei agieren, weil die haben kein bereits existierendes Business, was sie verteidigen müssen, sondern die können aber mal machen, was sie wollen. Und das ist aktuell noch die bessere Variante. Kann auch natürlich sein, dass sich das ändert. Und ich finde, der Copilot macht sich auch. Also der war vor einem Jahr noch in einem schlimmeren Zustand, als er es jetzt ist. Aber es ist immer noch nicht das Beste am Markt.
Ich erinnere mich, als das aufkam mit den Chatbots und künstlicher Intelligenz und Suche darüber und so weiter, da hieß es bei uns JournalistInnen immer, benutzt lieber Perplexity als ChatGPT. Jetzt habe ich da öfter schon, also länger schon nichts mehr von gehört. Gibt es das noch oder wurde es schon abgehängt?
Naja, Perplexity ist, würde ich sagen, vom Markt überholt worden. Also das, was die machen, macht ja Google mittlerweile größtenteils selber. Es ist eine Art Mischung aus Suchmaschine und Chatbot. Und das war damals relativ frisch und neu. Man hat das noch nicht wirklich so gehabt. Mittlerweile ist ChatGPT ein bisschen mehr wie Google geworden und Google ist ein bisschen mehr wie ChatGPT geworden. Das heißt, die treffen sich ohnehin in der Mitte. Perplexity geht deswegen auch jetzt ein bisschen in den Agentenmarkt, so wie das viele KI-Anbieter machen, aber hat halt kein wirklich großes, starkes Basismodell gebaut, so wie das die meisten Konkurrenten getan haben. Mhm. Deswegen spielen die jetzt zumindest an der ganz vordersten Front keine Rolle mehr.
Ja, ich habe das übrigens letztens da nochmal erlebt. Da habe ich dann mal mit verschiedenen KI-Systemen recherchiert. Ich bin ja so Schallplattensammler und da hat man dann irgendwie Spezialfragen. Ist diese Neuauflage der Schallplatte eine analoge Produktion oder wurde dazwischendurch digitalisiert? Solche Fragen hat man und die sind typischerweise auf dem Produkt nicht erklärt, sondern das wird dann in irgendwelchen HiFi-Puristen-Foren diskutiert. Manchmal gibt es Interviews mit den Tontechnikern. Also ich sage mal, eine relativ aufwendige Recherche für eine kleine Information und habe die KI-Systeme drauf losgelassen. Und da wird dann doch munter halluziniert. Und dann sagst du, gib mir bitte die Quelle. Und dann kriegst du Quellen und da steht einfach nichts davon drin, was ich gerade wissen wollte. Also da habe ich es dann nochmal wirklich am eigenen Leibe erfahren, wo dann auch die Grenzen sind. Wenn du wirklich was wissen willst, was schwer zu recherchieren ist, dann kann es eben auch sein, dass die dir munter Antworten liefern, die dann einfach aus diesen Dokumenten nicht hervorgehen.
Also da spielt es eine sehr große Rolle, ob ich jetzt beispielsweise in der Gratis-Variante bin und einfach nur eine Frage schicke oder ob ich in Claude oder ChatGPT oder Gemini ist immer noch ein bisschen anfällig dafür, das Gefühl, den Thinking-Modus anmache, also die KI wirklich erstmal ein bisschen arbeiten lasse mit dem Material und sie mir dann eine Antwort geben lasse. Also ich muss sagen, wenn ich mit Claude arbeite, mit den neueren Modellen und mit Thinking-Modus, dann passiert mir sowas eigentlich nicht mehr.
Okay, aber es geht uns ja vor allem immer darum, auch dass künstliche Intelligenz und eben solche Tools unser Leben erleichtern und uns helfen. Und da kommen wir jetzt nochmal als Überleitung zu Claude von Anthropic. Was sagst du, wofür ist Claude oder Claude Code besonders gut?
Vielleicht nur einmal zur Erklärung. Also es gibt den Chatbot Claude, der funktioniert so wie ChatGPT im Wesentlichen auch. Er hat keinen Bildgenerator, aber er ist sehr gut in allem, was mit Daten zu tun hat, Zahlen zu tun hat, einfach dem Lösen von komplexen technischen Aufgaben auch. Das kann er sehr gut. Und dann gibt es Claude Code und Claude Code ist erstmal das gleiche KI-Modell, also das aktuellste, was verfügbar ist, heißt Claude Opus 4.8. Nur lebt das eben nicht nur in einer Chat-Umgebung und antwortet mir, sondern es kann tatsächlich handeln, es kann Dinge tun. Ich kann dem sagen, du gehst jetzt bitte in diesen Ordner, untersuchst alle Rechnungen und gleichst das dann ab mit, bleiben wir bei deiner Steuererklärung, meinem Kalender. Und wenn ich beispielsweise alle meine Bahn- und Taxi- und so weiter Rechnungen in einem Ordner habe, dann ist es völlig egal, wenn die vollkommen unsortiert sind. Die KI kann das dann abgleichen mit meinem Kalender, kann rausfinden, okay, gehörte wahrscheinlich zu dieser Reise und das war eine Geschäftsreise. Das bedeutet, diese Bahnrechnung war eine geschäftliche Ausgabe. Und diese Bahnrichtung, da steht dabei zu Weihnachten bei den Eltern, das ist wahrscheinlich keine geschäftliche Ausgabe. Das heißt, solche Dinge kann der und dann im nächsten Schritt könnte zum Beispiel auch sagen, okay, ich mache jetzt mehrere Ordner auf und in den einen Ordner verschiebe ich alle, wo ich sicher bin, in einen verschiebe ich alle, wo ich nicht sicher bin und in einen Ordner verschiebe ich alle, wo ich sicher bin, dass sie nicht in Frage kommen für diese Aufgabe und dann letzter Schritt, mach mir noch eine Analyse, zeig mir die ganzen Zahlen, mach mir eine Excel-Datei und das eben alles innerhalb von einem Tool, was auf meinem Desktop unterwegs ist. Das ist schon ziemlich beeindruckend, was da alles geht mittlerweile.
Gut, da muss man nur seine Sachen gut auf jeden Fall abgeheftet haben, egal wo, aber sie sollten zumindest irgendwo abgeheftet im digitalen Raum.
Digitalisierung erster Stufe.
Genau, digitale Abheftung.
Ja, da ist was dran, aber tatsächlich kann man Claude auch sehr gut nutzen, um beispielsweise also man muss natürlich die Daten haben, das ist klar, aber sie müssen oft nicht mehr so gut sortiert sein wie früher. Mhm. Also man merkt halt, man muss sich selber auch auskennen damit. Also es macht Sinn, vielleicht das mit den eigenen Datenbanken zu machen, weil die kennt man. Da kommt man auch drauf, wenn die KI irgendeinen Fehler macht. Das fällt einem dann auf, weil man merkt, okay, da geht jetzt was schief. Das ist nicht das Ergebnis, was ich erwarte. Es wird immer dann schwierig, wenn wir uns in einem Feld bewegen, wo wir uns selber nicht so gut auskennen, weil da fallen uns diese Fehler möglicherweise nicht mehr auf. Und das Gefährliche natürlich an so einem Tool wie Claude Code ist, wenn das auf einmal in der Lage ist, Daten zu verschieben, Dateien zu verschieben, möglicherweise sogar Dateien zu löschen, dann muss ich natürlich auch sicher gehen, dass es wirklich nur die Dinge löscht, die ich möchte, dass es löscht und die Dinge in die richtige Stelle verschiebt. Wenn ein Chatbot mir eine falsche Antwort gibt, dann ist das Schlimmste, was passiert ist, dass ich das vielleicht glaube, aber es ist nichts wirklich verändert sozusagen. Ich muss immer noch dafür zuständig sein, irgendwen jetzt das weiterzuerzählen. Mhm. Der Agent, wie Claude Code einer ist, der kann eben diese möglicherweise falsche Information selber in die Welt tragen. Das ist einer der Gründe, warum das schon was ist, was man vor allem machen sollte, wenn man technisch ein bisschen tiefer drin sitzt.
Ja. Und da könntest du zum Beispiel ja sagen, jede Datei, die du verschieben willst, frag mich vorher. Und ich muss dann immer explizit sagen, ja, verschieben oder nein, nicht verschieben. Ja, gut, okay. Aber im Prinzip kann man da eben auch sagen, ich möchte mehr Kontrolle haben, zumindest eine Zeit lang schaue ich mir das dann immer genau an, Datei für Datei, und wenn ich das dann eben, wenn er die 100 richtig verschoben hat, dann lasse ich ihn die nächsten 200 vielleicht dann automatisch verschieben.
Ich vergleiche das ganz gerne mit so einem neuen Kollegen vielleicht, den man hat in der Arbeit. So, wenn der ganz frisch ist, dann ist es natürlich klar, dass man dem noch alles Mögliche erklärt. Und ich komme auch aus dem Radio, und wenn man beispielsweise jemanden zum ersten Mal eine Moderation schreiben lässt, dann schaut man schon sehr genau da drauf, was da drin steht. Und erst recht nicht lässt man das einfach so ungefragt on air. Und wenn sich jemand dann über ein paar Wochen ein paar Mal bewiesen hat und man weiß, okay, diese Person, die kapiert schon ungefähr, worauf es ankommt, dann schaut man natürlich etwas weniger genau drauf. Und irgendwann gibt es dann natürlich auch Aufgaben, die vielleicht nicht direkt ins Radio gehen, die nicht direkt on air gesagt werden, wo dann gar niemand mehr drüber schaut, wenn man sagt, die Person ist jetzt eingearbeitet, die versteht das schon, und im Zweifelsfall rudern wir lieber nochmal zurück, als dass wir jetzt jedes Mal diesen extra Kontrollschritt einbauen. Mhm. Also ich habe oft das Gefühl, dass die Arbeit mit komplexen KI-Systemen sich überhaupt nicht anfühlt wie die Arbeit mit anderen Computer oder mit dem Computer grundsätzlich, sondern eher wie die Arbeit mit Menschen. Also es ist eigentlich eine Führungsqualität, die man da braucht. Weil man muss wissen, wie man sich erklärt. Man muss wissen, wie man Infos sortiert. Und man muss auch wissen, wie man sich Aufgaben ausdrückt. Richtig delegiert, wie man sich ausdrückt, absolut.
Gucken wir mal vielleicht generell auch noch auf den Markt. Also wir haben jetzt über ganz viele verschiedene Tools gesprochen, was man für was benutzen kann, was für was hilfreich ist, wie man sein Leben auch ein bisschen leichter gestalten kann mithilfe von künstlicher Intelligenz und der Werkzeuge. Was würdest du sagen, wir haben ja jetzt sehr viel auch über nicht-europäische Tools gesprochen. Wie ist das hier? Was ist vom europäischen Markt, wo du sagst, ach komm, das kann man super benutzen?
Ich glaube, viele so konkrete Fachanwendungen sind da ganz interessant. Wir haben beispielsweise N8N, das ist ein Automatisierungstool, was sehr gut ist. Das ist ein Berliner Startup. Es gibt eine interessante Lösung namens LangDoc, in der man verschiedene KI-Programme benutzen kann, dass man quasi nicht auf eins angewiesen ist. Das ist auch eine deutsche Firma. Wir haben DeepL natürlich für Übersetzungen. Wir haben Black Forest Labs für Bildgenerierung. Also für ganz viele individuelle Aufgaben gibt es eigentlich eine Menge deutsche und europäische Angebote. Das Problem ist, die großen Anbieter, Anthropic und OpenAI und Google, die bauen ja nicht nur eine Anwendung, die bauen das große Ganze. Und da, das muss man so sagen, haben wir niemanden in Europa, der auf dem Level spielt.
Aber das, was du gerade besprichst, das sind ja auch zum Teil diese Workflow-Tools, ne, wo du dir wirklich Workflows bauen kannst, KI-Systeme an ganz verschiedenen Stellen einsetzen kannst und dazwischen auch ganz normale Software einsetzen kannst. Da kommt irgendwie eine Information von meiner Maschine rein, dann sortiert das Modell die in verschiedene Fehlerkategorien. dann läuft wieder was ganz Normales dazwischen ab. Dann wird irgendwie jemandem eine Mail geschrieben oder irgendwo ein Fehlerprotokoll in der Datenbank geschrieben. Dann wird vielleicht jemand angerufen und so weiter. So kann man sich eben diese Workflows bauen, wo dann KI-Systeme an verschiedenen Stellen reinkommen. Und da kommen dann, sehen wir natürlich auch wieder die kleinen Systeme ins Spiel. Du brauchst nicht für diese Kleinstschritte eine E-Mail irgendwie in vier verschiedene Kategorien einsortieren. Dafür brauchst du gar nicht das größte und auch teuerste aktuelle Modell, sondern das kann dann eben möglicherweise auch ein kleines Modell bei dir vor Ort machen, was dann vielleicht gar nichts kostet, weil es wirklich lokal läuft. Und so kann man dann die Aufgaben eben auch vielleicht preisbewusst und hat eben hinterher Workflows, wo man einzelne Teilschritte sich anschauen kann, wenn Fehler passieren und dann eben auch debuggen kann und kann sagen, an der Stelle ging was schief und da, das ist dann was ganz anderes als die große Lösung, als einem KI-System zu sagen, sorg mal dafür, dass hier bei uns die Mails richtig verarbeitet werden.
Mhm. Ja. Das stimmt. Das heißt, da sich auch noch mal ein bisschen informieren, gucken, was ist gerade auf dem Markt, bevor ich jetzt noch mal Werbung mache für euren Podcast, weil ihr testet ja auch genau solche Sachen immer wieder und erzählt uns, was gut ist und was nicht. Möchte ich noch von dir wissen, Gregor, was ist denn so ein Tool, das wir darüber hinaus, was wir jetzt hier besprochen haben, auf dem Schirm haben sollten?
Es ist das Problem, dass es einfach ein sehr großer Markt ist mit sehr vielen verschiedenen Sachen. Aber wenn es eins ist, dann würde ich sagen Notion.
Notion okay, gut. Das kam jetzt doch überraschend.
Datenbank, Notizentool, sehr mächtig und eine ganz tolle KI auch eingebaut. Das kann man auf jeden Fall ausprobieren.
Das heißt, da gibt man seine Notizen ein und was macht es dann?
Also man muss schon eine ganze Menge eingeben, damit sich das lohnt. Also es ist letztlich eine Methode, um eigentlich das komplette Leben zu sortieren und organisieren, wenn man möchte. Gibt es auch schon länger als KI, aber geht jetzt wirklich nochmal auf ein extra Level. Also ich habe da alles, ich habe da Termine, habe ich drin gespeichert. Ich habe eine große Datenbank, wo ich einfach interessante Text und Artikel speichere und die kann ich jetzt mit der Notion-KI auch sehr gut sortieren und durchsuchen lassen. Das ist schon sehr gut.
Also ein Tool, was mein Leben sortiert, das nehme ich gerne, muss ich sagen. Gregor, vielen, vielen Dank. Ich könnte noch 100.000 Fragen an dich stellen. Ich fühle mich so ein bisschen so wie meine eigenen Eltern, wenn ich an Weihnachten nach Hause komme und dann alle Technikfragen losgeschossen werden auf einen. So würde ich dich auch gerne ausquetschen bei allem, aber sonst würde dieser Podcast, glaube ich, noch bis in die nächste Woche reichen. Erstmal freuen wir uns, dass du heute unser Gast warst. Das war sehr, 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 sehr interessant. Und ich empfehle jedem nochmal euren Podcast, den KI-Podcast vom SWR und BR. Und du darfst gerne auch noch mal ein bisschen Werbung dafür machen. Dann brauchen wir das nicht mehr im Podcast-Tipp machen.
Ach, du hast das schon wunderbar gemacht. Ich glaube, ist alles gesagt. Wir kommen jeden Dienstag und machen auch sehr viel Tagesaktuelles. Also was gerade alles so los ist, um zu verstehen, damit man mitreden kann, wenn Leute am Kaffeeautomaten über die aktuellen KI-Entwicklungen reden, da ist das ganz gut für.
Genau. Super, bei uns ist es ja der WG-Küchentisch immer, an dem wir virtuell reden. Bei euch ist es der Kaffeeautomat, das heißt, es ist eigentlich wunderbar. Jetzt bräuchten wir vielleicht noch irgendjemand, der noch drumherum...
Eine Bowlingbahn, fände ich
noch. Eine Bowlingbahn oder vielleicht noch eine gemütliche Lounge oder so organisiert. Und dann hätten wir eigentlich so eine ganze Party.
Gregor, vielen, vielen Dank. Euren Podcast verlinken wir in den Shownotes. Ich bin gespannt auf eure neue und nächste Folge und ich hoffe, dass wir uns auf jeden Fall nochmal wiedersehen und hören.
Super gern, unbedingt. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, hoffe ich auch. Danke fürs Kommen hier, Gregor. Ciao, ciao.
Ciao.
Ich freue mich ja immer, wenn ich mit Leuten reden kann, die so richtig anwendungsorientiert sind, wo man alle seine nicht nerdigen Fragen an einen verlässlichen Partner in dem Fall abgeben kann.
Ja, wenn er noch dazu wirklich sich gut auskennt und gut darüber Auskunft gibt, das war auch für mich ein großes Vergnügen. Dann diese, da habe ich auch mit großen Öhrchen hier zugehört.
Genau, ich werde mir jetzt auch einfach Gregors E-Mail-Adresse und Nummer speichern und dann werde ich so alle drei Tage mal fragen. Du, sehr Gregor, gut. Was hältst du denn eigentlich davon? Guck mal, ich habe mir das jetzt gerade runtergeladen, das funktioniert nicht richtig. Muss ich hier meinen Benutzernamen?
Kurz den Bildschirm mit dir teilen, also genau, du... Du weißt es doch.
Genau. Ayosha, ich bin gespannt, in welchem Podcast du als nächstes landen wirst. Ne? Vielleicht in einem der anderen ganz großen. Ich werde auf jeden Fall gespannt zuhören und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
Nächste Woche. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
KI und Jetzt ist ein Podcast von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Den Podcast gibt's in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.